Herzlich willkommen bei weltdergesundheit.tv. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bei uns dreht sich heute alles um Gelenkschmerzen. Wie viel Schmerz erträgst du noch? Immer mehr Menschen leiden darunter an Muskelverspannungen, Energieblockaden. Löse deinen Knoten, das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen, Wilhelm Kirschmann. Energieblockaden, löse den Knoten, Wege zu mehr Lebensenergie. Ich heiße dich herzlich willkommen, Wilhelm Kirschmann. Schön, dass du heute in Dresden bist.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
hast einen langen Weg vor dir gehabt?
Ja, ein paar Stunden waren es jetzt. Ja.
Genau. Wir reden heute über Gelenkschmerzen. Nun bist du ja eigentlich Bauingenieur. Wie bist du jetzt zum Gesundheitswesen gekommen und hilfst Menschen, schmerzfrei zu werden?
Also meine erste Begegnung mit dem Thema Gelenk- und Rückenprobleme habe ich im Ingenieurbüro kennengelernt, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich genau da einen Beruf ergriffen habe, wo mir das nicht passieren wird und ich auch nicht solchen Leuten begegnen würde, die darunter leiden. Und das hat mir da das erste Mal zu denken gegeben, als eine Zeichnerin, die etwa 56 Jahre alt war, eine künstliche Hüfte und auch schon eine Knie-OP hatte. Und ich mich gefragt habe, als technisch orientierter Mensch, ja, wenn die immer noch Schmerzen hat mit einer Prothetik, dann da stimmt doch was nicht. Irgendwas läuft da falsch. Mhm. Und ein paar Jahre später, als meine Mutter schwer an Rheuma erkrankt ist, habe ich mich dann doch mehr mit dem Thema beschäftigt und bin dann tatsächlich auf Lösungen gekommen, die dann auch alles ja quasi logisch erschienen ließen.
Ja, nun dreht sich ja bei dir alles auch um Energiefluss und Wärmebehandlung. Welche energetischen Störungen gibt es denn da und wie kann ich diese Blockaden vielleicht lösen oder woran merke ich, dass ich da überhaupt Energieblockaden habe?
Also aus dem Asiatischen weiß man, dass man ein Meridiansystem hat, dass ein Körper nicht allein über Blut und Nerven funktionieren kann, sondern dass es da auch noch was anderes gibt. Und die Nordkoreaner merkwürdigerweise haben erste Studien mit radioaktiven Stoffen an Meridianbahnen gemacht, wo es wirklich keine Blutgefäße gibt und hat festgestellt, dass es tatsächlich dort eine Verteilung gibt, wie man sie eben gelehrt bekommt von den Heilpraktikern oder Ärzten, die sich halt mit Akupunktur oder Akupressur beschäftigen. Und da sagen die Asiaten, Mensch, wenn der Körper richtig verkrampft ist, sind auch diese Energiebahnen, diese Meridianen sind nichts anderes als Lebensenergiebahnen, so beschreiben sie das, wenn die gestört sind, dann kann ein Körper auch nicht richtig funktionieren. Und es gibt Einflusspunkte, ähnlich wie man das vielleicht von einer von Wasserleitungen oder Stromleitungen kennt. Da fließt es ja auch nicht einfach flächig durch die Wand, sondern halt entlang eines Drahtes oder entlang eines Rohres. Und man kann an einem Wasserhahn oder an einer Steckdose was entnehmen, aber theoretisch auch reinführen. Und ähnlich verhält es sich auch mit diesem System. Und Akupunkturpunkte sind quasi definierte Punkte, an denen man etwas entnehmen oder hineinführen kann. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Energiesysteme. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die mit Hand auflegen, ohne direkten Körperkontakt.
Reiki dann.
Reiki, Jinshin Jitsu zum Beispiel, die beschreiben das als Energieschlösser, die man halt über Energie, die aus der Hand fließt, aktivieren kann. Und da kann man halt sehr gut diese ja, Störung dann durch ja, entsprechende Beeinflussung lösen.
Mhm. Akupunkturpunkte, das sind dann die Punkte, wo der Physiotherapeut dann immer schön mit dem Daumen reindrückt und man dann so fast an die Decke geht?
Ja, also verbreiteter ist eigentlich die Nadeltechnik, weil diese einfach viel preiswerter ist. Wenn der Therapeut die ganze Zeit drücken muss, dann muss er entsprechend viel Geld nehmen. Da ist die Bereitschaft, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Aber so eine Nadel ist schnell gesetzt. Meistens bewegt sich das ja zwischen 15 und 30 Nadeln. Ja. Das hat der Therapeut in wenigen Minuten gesetzt und kann sich dann um eine andere Person kümmern. Aber es gibt hochwertigere Formen. Man kann oder es gibt Energiepunkte, die erst richtig stimuliert sind, wenn man sie auch in der Tiefe erreicht. Und das kann man tatsächlich entweder über eine lange Nadel schaffen oder Druck oder noch besser Wärme. Und zwar Wärme, die auch wirklich bis in diese tiefe Zone hineinreicht. Die Asiaten machen das mit Beifußkraut, Zigarrenstümpfen oder pyramidenförmig teilweise auch, die zünden das dann an und legen das auf diese Energiepunkte. Und die Infrarotstrahlung, die dabei entsteht, wenn die die gleiche Wellenlänge hat, wie der eigene Körper sie hat, dann tritt eine Tiefenwirkung ein. Und so kann man dann ohne Gefahr, weil bei so einer langen Nadel, da kann man ja Nerven treffen, da kann man Blutgefäße treffen, kann man Infektionen vielleicht auch riskieren. Aber bei der Wärme kann man verletzungsfrei von der Oberfläche in der Tiefe diese Punkte sehr hochwertig stimulieren. Mhm. Wir kennen es abgekürzt unter dem Begriff Moxa oder Moxibustion. Aber es ist aus dem japanischen Mogwa hergeleitet und das heißt Beifuß. Und das wächst ja sogar hier in Deutschland. Und
das kann ich dann selber auch zu Hause machen?
Also da, man muss ja natürlich wissen, wo diese Energiepunkte sind. Und ja, man könnte es theoretisch auch machen, aber ich denke mal, es wird besser sein, wenn da ein Therapeut das macht.
Ja, kennst du diese Wärmekerzen?
Wärmekerzen?
Die man dann auch so auf diese Punkte legt, wo man dann quasi mit Wachs es auch so anzündet und dann...
Ja, ich kenne das, kenne Ohrenkerzen.
Oder Ohrenkerzen gibt es zum Beispiel auch. Geht das auch so in die Richtung?
Also bei der Akupunktur sind es ja wirklich definierte Punkte. Und da geht es wirklich darum, mechanisch, thermisch diese Punkte zu stimulieren. Ja. Und beim Reiki oder Jinshin Jitsu ist noch nicht mal der direkte Körperkontakt notwendig, um das zu erreichen.
Ja, das ist bei den Kerzen dann auch so. Aber da geht es dann, glaube ich, auch wieder mehr um die Aura. Wie entsteht denn nun genau dieser Schmerz? Oder was sagt mir der Schmerz überhaupt? Was ist Schmerz?
Ja, viele denken, Schmerz ist was Schlimmes, aber in Wirklichkeit ist es ähnlich wie bei uns im Auto. Da haben wir ja auch, wenn wir starten, ganz viele Lämpchen, die kurz angehen und nach Möglichkeit auch wieder ausgehen. Wenn die aber während der Fahrt angehen, sind wir froh, dass es diese Lämpchen gibt. Wenn also zu wenig Kühlwasser im Auto ist, sind wir doch froh, dass ein Lämpchen uns anzeigt, dass der Motor jetzt langsam zu warm wird. Und zwar uns anzeigt, bevor ein Schaden entsteht. Genauso fällt es sich mit unseren Schmerzen. Es ist im Prinzip so, dass der Körper ja ein wunderbares Kunstwerk ist, das uns vor Überlastung, vor überhöhten Verschleiß schützen möchte und uns das natürlich signalisiert. Schön wäre natürlich eine freundliche E-Mail, aber halt die Gefühle, die wir als unangenehm empfinden. Und wenn wir dann immer noch nicht reagieren, dann wird das Gefühl noch intensiver werden, kann sich sogar im Gehirn einbrennen. Sodass wir, selbst wenn wir die Ursache des Problems gelöst haben, wir danach diesen Schmerz immer noch spüren können. Wie bei Leuten, die vielleicht eine Amputation erfahren haben und einen Phantomschmerz noch empfinden. Aber Schmerzen sind an und für sich was Sinnvolles.
Es geht ja meistens auch erstmal mit so einem Brennen los, dass man erstmal starke Verspannungen hat. Was sollte ich denn dann schon tun, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt zum Beispiel solche Nackenverspannungen, wie kann ich dem Ganzen dann schon mal entgegenwirken?
Ja, ich denke mal, es fängt schon bei Schülern an, gerade weil auch diese Handyhaltung oft eingenommen wird. Und spätestens, wenn man im Berufsleben seine 8 Stunden am Schreibtisch verbringt oder in einer anderen, ja, in einem anderen Beruf, wo man immer einseitige Körperhaltung hat, da passt sich der Körper einfach an. Und das ist eigentlich eine sinnvolle Anpassung. Wenn ich nach vorne geneigt bin, bei mir kann man das sehr gut sehen, wird ja Gewebe gestaucht. Also nicht nur dem Speck geht es hier so, sondern auch dem dahinterliegenden Muskel. Während hinten die Muskulatur ja gedehnt ist, freier und besser versorgt und entsorgt über Blut, Lymphe ist und da eigentlich erstmal kein Problem hat. Aber die Anpassung des Körpers sieht so aus, dass auf der Beugerseite, die gestaucht ist, die Fasern verkürzt, in die Verkürzung bringt. Und wenn wir diese Situation dann verändern, dann entsteht ja eigentlich erst das Problem mit der Verspannung, wo uns der Körper dann auch signalisiert, so sollte es nicht dauerhaft bleiben und später dann auch zum Schmerz wird, wenn wir das Problem nicht lösen. Denn wenn es vorne verkürzt ist, ich richte mich auf und hinten der Muskel anzieht, dann gerät zum Beispiel die Bandscheibe unter Druck. Dann ist es vom Verschleiß her sehr viel höher. Man kann sich das vielleicht technisch auch so vorstellen. Ein Autoreifen oder Fahrradreifen, den jeder kennt, der hält ja unglaublich lange. So ein Autoreifen sicherlich 30.000 bis 50.000 Kilometer, ein Fahrradreifen, also bei mir bestimmt 10 Jahre, obwohl ich im Frühling fast täglich fahre. Wenn ich aber zu wenig Luft drin habe, dann verschleißt so ein System natürlich viel schneller oder gar keine Luft drin habe. Dann ist ein nagelneuer Autoreifen nach wenigen hundert Metern zerstört. Und so ähnlich geht es unseren Gelenken. Also die Bandscheibe, muss man sich vorstellen, ist von der Festigkeit vielleicht wie ein Schuhleder. Viel fester ist es nicht. Bei den Gelenken, der Knorpel, den würde ich ja vom Material her nicht wie eine Keramik beschreiben oder wie ein vergüteter Stahl, sondern eher wie Plastik. Und dann ist klar, wenn da die Schmierung nicht mehr da ist, weil das alles unter Spannung steht, die Bandscheibe unter Spannung steht und gar keinen Puffer mehr hat, dann ist klar, dass ich sogar mit sehr, sehr wenig Bewegung, so wie ich das im Ingenieurbüro auch kennengelernt habe, dort haben die Zeichnerinnen ja keine Marathons, sondern sie haben fast nur am Schreibtisch gesessen.
Das ist auch eine sehr einseitige Belastung.
Ja, eine einseitige, und da hat der Körper sich ja angepasst. Und wenn sie dann spätestens zur Pause aufgestanden haben, hat sich Spannung aufgebaut in der Hüfte, im Knie. Das Bein war ja die ganze Zeit angewinkelt, die Wade verkürzt. Und wenn jetzt vorne die Muskeln anziehen, ist das Kniegelenk unter Spannung. Und dann brauche ich, genauso wie beim Autoreifen, nur sehr, sehr wenig Bewegung, um sehr viel Verschleiß beziehungsweise sogar Schaden anzurichten. Und wenn ich diese Spannungssituation nicht löse, kann ich dort keine Reparatur oder Regeneration erwarten. Der Körper ist ja ein selbstreparierendes System. Immer wenn wir schlafen gehen, versucht er bestmöglich die Systeme wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn sie stark beansprucht werden, haut er sogar noch oben einen drauf und verstärkt es. So machen es ja auch Bodybuilder, was den Muskelaufbau angeht. Der wächst ja nicht während des Trainings, da gibt man ja nur die Impulse, sondern in der Ruhephase. Und das passiert bei uns körperlich in Gelenken natürlich auch. Wenn wir allerdings mit Spannung ins Bett gehen, dann kann da wenig Synovialflüssigkeit den Knorpel nähren, weil auch der ist nicht durchblutet. Der braucht wirklich Raum, damit dort Nährstoffe, aber auch Abfallstoffe zirkulieren können. Und in der Bandscheibe verhält es sich ähnlich.
Ist es dann nicht einfach so, dass wir überhaupt einen starken Bewegungsmangel haben, dass die Leute sich einfach mehr bewegen müssen? Jetzt nicht im Sinne von Sport, aber gerade eben, weil du auch sagst, die Bandscheiben, dass die eben wieder mit Energie sich vollsaugen können und die nötige...
Also meine Erfahrung ist die, dass Bewegung, also diese Anpassung des Körpers erfolgt ja in jedem Lebensbereich. Also ich habe sehr viele Postboten beispielsweise kennengelernt, die sehr große Probleme mit Hüfte und auch Lendenwirbel hatten, obwohl sie 10, 15 Kilometer laufen. Aber wenn ich mir die Schrittweite vom normalen Gang anschaue, dann verkürzt der Hüftbeuger genau auf dieses Maß. Und ich baue mir dann auch Spannung auf. Von daher ist Bewegung alleine nicht die Lösung.
Wie kann ich dann vorbeugen?
Also die beste Lösung ist immer die, die wir in der Natur finden.
Ja.
Ne, wir haben uns ja in der Natur entwickelt. Und ich sehe ja, dass du auch eine Katze hast. Wenn du die mal beobachtest, die hat ja genau die gleiche Symptomatik wie wir, wenn sie ruht beispielsweise, dann sind auch Arme angewinkelt, die Beugerseite gestaucht, dann verkürzt der Muskel, auch deren Knorpel ist auch plastikmäßig, auch sie hat Bandscheiben, da baut sich Spannung auf. Und wenn ein Tier, Hund, Katze, Maus aus einer Ruhesituation in die Bewegung gehen will, also die Belastungssituation verändern will, würde sie ja gewaltigen Verschleiß und auch Schaden in Kauf nehmen müssen, wenn sie die Situation nicht verändert. Und das Erste, was ein Tier macht, ich weiß nicht, ob du deine Katze schon mal beobachtet hast, was macht denn deine Katze nach einer halben Stunde Liegezeit als allererstes, wenn sie ohne Stress aufsteht?
Sie strecken.
Aha. Und das ist eigentlich die Lösung, dass wir die Spannung abbauen. Und das geht quasi durch aktive Entspannung. Ich muss den verkürzten Muskel aufdehnen.
Okay.
Ja? Und wenn ich eine Katze jetzt über längere Zeit beobachte, werde ich auch feststellen, dass sie sich nicht nur einmal am Tag dehnt, sondern eigentlich jedes Mal, ein Leben lang. Wenn wir jetzt mal unsere Lebensweise betrachten, stelle ich fest, und es wurde mir auch nirgendwo so vermittelt, erst als ein Problem da war und ich mich auf die Recherche gemacht habe, habe ich erkannt, dass Sport, gesunde Ernährung zwei wichtige Standbeine sind, aber das Problem nicht vollends lösen können. dass Entspannung und die Vorbereitung für eine ideale Regeneration genauso wichtig ist. Und daher müssen wir eigentlich entweder das machen, was Hund, Katze, Maus machen.
Sind wir bei der Hund, Katze, Maus-Sendung gelandet.
Oder das, was Forscher aus dem Spitzensport herausgefunden haben. Weil nicht nur wir unter diesem Problem leiden, dass der Körper sich anpasst und wenn wir da nichts zeitig, wie es die Tiere machen, auflösen, dass auch Spitzensportler das Problem haben, dass sie zu viel Verschleiß erfahren. Und da hat man Forschung betrieben und überlegt, wie kann man mit möglichst wenig Aufwand so viel und vor allen Dingen auch dauerhafte Spannungsauflösung bewirken, dass man auch den ganzen Tag etwas davon hat. Und ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich bei einer Reportage über einen Tennisspieler, der mir heutzutage nicht sagt, ich komme ja noch aus der Zeit von Boris Becker und Ivan Lendl. Und auf jeden Fall war der eine Vorbereitung auf Wimbledon und der Physiotherapeut hat ihn in der Art gedehnt, wie ich das in einer Schmerztherapeutenausbildung gelernt habe. Und zwar kriegt man einen Muskel, der sich verkürzt hat, dauerhaft auf Länge geschaltet, wenn man ihn mindestens 2 Minuten in die Dehnung führt und auch wirklich so weit, dass es schon wehtut. Und dann hat man wirklich den Effekt, den Hund und Katze mit 20, 30, 40 Mal Dehnung erreichen.
Das ist aber auch etwas, was ich gelernt habe. Also man bekommt ja immer gesagt, bleib im schmerzfreien Bereich, auch beim Trainieren oder beim Dehnen, immer nur im schmerzfreien Bereich. Wo ich mir auch immer gesagt habe, ja, aber wenn ich immer im schmerzfreien Bereich bleibe, dann bringt es ja nichts. Also wo soll dann die Dehnung herkommen oder eben auch der Muskelaufbau? Ne? Ja. Wir kennen es ja vom Training, erst wenn es eigentlich brennt.
Genau.
Wenn ich die Gewichte stemme oder was auch immer mache, erst dann ist ja der Muskel überlastet und erst dann hat er ja den Anreiz aufzubauen.
Ja, und das ist auch das Schöne, wo du gerade jetzt den Muskelaufbau auch erwähnt hast. Man muss ja gar nicht hoffen, dass wenn man wirklich bis in den Schmerzbereich trainiert, dass man auch wirklich Muskelwachstum bewirkt. Man weiß es. Es ist nur eine Frage von Disziplin und etwas Zeit. Exakt so verhält es sich aber auch mit der Spannungsauflösung. Ich muss mir gar keine Gedanken um Patienten machen, ob sie Erfolg haben oder nicht. Ich weiß es, dass wenn sie das regelmäßig machen, dass sie Erfolge erzielen werden und schmerzfreier werden. Mhm. Weil wenn ich die Situation, die Grund ist für den Schmerz, auflöse, dann gibt es für den Körper keinen Grund mehr, weiterhin Schmerzen zu senden. Und wenn ich einen Muskel fordere, egal ob es jetzt die Impulsgebung ist, größer zu werden oder auch was die Länge und Elastizität angeht, er wird, wenn ich ihn dehne, er wird länger werden. Und je mehr ich natürlich in den Grenzbereich gehe, umso mehr passt er sich auch da an. Das gilt ja sogar für Ausnahmetalente. Also wenn wir uns mal so Schlangenmenschen angucken. Wenn die ein paar Tage nicht bis in den Grenzbereich dehnen können, die ihre Zirkusaufführung auch nicht machen, dann schaffen sie dann auch nicht diese Kunststückchen. Und wenn wir schon so weit sind, dass wir Gelenkarthrose haben, ja, wann will man denn damit beginnen? Je früher man damit beginnt, halt da einzuwirken, die Spannung zu lösen, umso besser ist das für einen. Und auch die, die schon Schmerzen haben, schon lange Schmerzen haben, so meine Erfahrung, werden Erfolge erzielen, wenn sie die Spannung dort auflösen. Inwieweit natürlich der Knorpel sich regenerieren kann, ist natürlich ein anderes Blatt, aber wenn wir uns Leute mit Prothetik angucken, die ja schon längst kein eigenes Gelenk mehr haben, da ist es ja auch so, dass viele von denen, die eine Prothese haben, immer noch die gleichen Schmerzen haben. Und erst wenn dort die Spannung wirklich gelöst wird, auch die über Verbesserungen berichten.
Hm. Da hast du ja aber gesagt, dass es auch wichtig ist, dass ich mich entspannt ins Bett lege. Ist es dann auch sinnvoll, sag ich mal, nach dem Aufstehen, aber sich auch vom Hinlegen nochmal zu dehnen?
Ja, also wenn wir uns die Tiere wieder angucken als Referenz, dann ist es ja so, dass die sich ja nicht dehnen, nachdem sie den Baum hochgeklettert sind, sondern wenn die Verkürzung eingetreten ist, damit möglichst geringer Verschleiß, Neuverschleiß oder idealerweise gar kein Verschleiß bei der Folgebewegung dann entsteht. Also Tiere dehnen sich, bevor sie in die Bewegung gehen. Deswegen wäre es auch für uns super, wenn wir das morgens machen würden. damit wir erst gar nicht so viel Verschleiß im Tagesablauf entwickeln. Nur die meisten, die jetzt zum Beispiel in meinem Alter sind, die haben schon Wehwehchen. Und für die wäre es insbesondere wichtig oder am allerwichtigsten, es vor dem Schlafengehen zu machen, weil ja nachts der Körper regeneriert und repariert. Da braucht der Körper Raum im Gelenk, in der Bandscheibe, damit dort die Nährstoffe hinfinden und natürlich die Abfallstoffe, die Ablagerungen wegfinden können. Und wenn ich mir so Bewegungsprofile von jungen im Alter fortgeschrittenen Menschen anschaue, also Kinder bewegen ihre Gelenke ja auch so vollumfassend, dass sich gar nicht erst so viel Spannung aufbaut. Das kriegen wir Erwachsenen ja gar nicht hin.
Ja, ja.
Wenn ich mir den Bewegungsradius angucke, den ich am Schreibtisch habe, dann nutze ich höchstens 5% der Bewegungsmöglichkeit meiner Gelenke. Und deswegen muss ich, damit schon Schäden, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht spüre, aber schon im Aufbau sind, unbedingt vorm Schlafengehen dafür sorgen, dass ich wieder Raum im Gelenk habe.
Dann hast du ja schon ein bisschen angedeutet, das hat natürlich nicht nur was mit der Muskulatur zu tun, sondern vor allem auch mit den Faszien.
Ja, also das Problem beginnt mit den Verkürzungen auf der Beugerseite. Hinten am Rücken, wenn ich jetzt die Wirbelsäule betrachte, ist ja alles schön in Dehnung, der Muskel ist auch immer schön lang. Bei meinem Knie ist es ja auch so, dass jetzt angewinkelt ist, dass der Oberschenkel schön auf Dehnung gezogen ist und innen die Muskeln verkürzen. Aber wenn ich aufstehe und ich verbringe ja dann doch auch einen gewissen Teil des Tages dann im Stehen oder im Laufen, muss der Körper ja auch ökonomisch die Situation dort anpassen. Und wenn der Muskel da ständig ziehen würde, wäre das nicht sonderlich ökonomisch. Da das ganze System ja relativ auch statisch wird, also wenn es sich vorne verkürzt und hinten richte ich mich jetzt auf, bin ich ja da auch relativ steif. Das heißt, im Fasziengewebe, das die Muskeln und Gelenke umhüllt, ist wenig Bewegung, um den Lymphfluss oder Materialfluss zu besorgen. Und dann habe ich wie bei einem Gewässer, wo es dann nicht mehr richtig fließt, das Problem der Ablagerungen. Und weil es ja ökonomisch sogar noch super ist für den Körper, fördert er das sogar. Das heißt, die verklebte Faszie wird sogar vom Körper gefördert, wenn es vorne verkürzt ist. Und dann habe ich das Problem, dass eben hinten die verklebte Faszie die Haltarbeit vom Muskel übernimmt und ich dann quasi vollends steif werde. Und ich muss natürlich beides lösen. Und die Besonderheit bei der verklebten Faszie ist, dass diese Verklebung durch Bewegung sich nicht löst. Also sie ist hochelastisch. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie bei einem Silikonkleber. Da kann ich ja auch relativ elastische Sachen miteinander verkleben. Und bei Bewegung bleibt es stabil. Und diese Eigenschaft, die Faszie hat, die nennt man Thixotroph. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Ich glaube auch die Zuschauer werden es wohl nur kennen, wenn sie aus dem Bauwesen kommen. Also man kann zum Beispiel Wasser thixotroph machen. Das heißt, es verhält sich im Ruhezustand wie ein Festkörper. Aber wenn ich statischen Druck ausübe, verhält es sich flüssig. Das benutzt man zum Beispiel oder erzielt es durch Bentonit. Das ist so ein Tonmineral, das man dem Wasser beigeben kann. Und das nutzt man, um Schlitzwände zu stabilisieren. Weil normalerweise braucht man ja eine Böschung, weil das sonst nachbrechen würde. Aber wenn ich Bentonitwasser in eine Schlitzwand gebe, dann stützt diese Bentonitlösung, diese thixotrophe Bentonitlösung, diese Schlitzwand. Und wenn der Greifer dann langsam reingeführt wird, kann er auch eintauchen. Wenn er stumpfen, statischen Druck ausübt. Wenn er die Schaufel fallen lassen würde, würde die wie auf einem harten Boden aufprallen und gar nicht eintauchen. Ja? Und genauso verhält es sich auch mit der Verklebung der Faszie. Das heißt, wenn ich da rumknete, wenn ich da dehne, löst sich das System überhaupt nicht. Es ist sogar darauf ausgelegt, standzuhalten. Und ich denke mal, jeder hat auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man die Verklebung hinten spürt. Das ist ja oft als Knoten spürbar, weil der Muskel immer relativ lang ist. Durch die viele Dehnbewegungen nach vorne ist der lang. Und wenn die Faszie dann richtig schön verklebt ist, das eingekapselt hat, spüre ich das als Knoten. Und wenn man da längere Zeit drauf drückt, mit dem Daumen zum Beispiel, merkt man, wie das so gelartig flüssig wird. Also man kann durch stumpfen statischen Druck diese Verklebung wunderbar lösen. Und so arbeiten auch Faszientherapeuten. Die kneten da nicht wild rum, sondern die benutzen ihren Daumen oder ihren Ellenbogen. Die, wenn man da mal so die asiatischen Techniken anguckt, also ich war früher oft beim Thailänder, nicht nur zum Essen, sondern auch zur Massage. Ich fand das immer sehr gut, wie er einen eingerenkt hat und noch massiert hat und habe aber nicht so genau verstanden, warum er mich dann aber noch mal gequält hat mit seinem Ellenbogen. Früher dachte ich, dass das eine Gemeinheit von ihm ist, aber heute weiß ich, dass es Liebe war. Denn nur so kriegt man eine Faszie wieder flüssig oder das Fasziengewebe wieder lose, locker und bringt dann wirklich das Material, das dort fest war, wieder ins Fließen.
Hm, das stimmt. Der Klassiker ist auch so Schulterblätter, ne? So ja, Innenseite, Schulterblätter ist auch mal richtig fies.
Interessanterweise wird man das ja vorne nicht finden, aber hinten auf der Streckerseite, und das ist auch an den Beinen dann auch so, wird man diese Verklebung finden. Das ist die Körperreaktion, die wir dann erleben, wenn wir uns mit Gelenkproblemen klagen.
Hm. Dann sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was so die größten Fehler sind, die Menschen dann tun, die sie vielleicht schon vorher tun oder dann auch nachdem der Schmerz da ist. Also ich kenne es selber bei mir aus der Fitnessbranche. Ein Fehler, den auch ganz viele Trainer machen, die Menschen haben Rückenschmerzen. Hm. Was ja schon mal heißt, dass der Hüftbeuger verkürzt ist, der Rückenstrecker muss eine ganze Zeit gegenhalten, also das, was du gerade erklärt hast. Und dann kommen die in ein Fitnessstudio und der Trainer sagt, super, dann mach jetzt 3 Sätze Rückenstrecker.
Also es ist so, wenn ich schon eine so verspannte Situation habe und ich habe schon bin in einem fortgeschrittenen Stadium der Schädigung, dann ist es so, der Körper gibt mir nicht ohne Grund dieses Schmerzsignal. Er will ja nicht, dass da noch weiter gearbeitet wird und es kaputt gemacht wird. Allerdings, wenn ich jetzt beginne, Bewegungen zu machen, die ich vorher nicht gemacht habe, in jeder Bewegung ist auch ein Dehnanteil. Und ich glaube, viele, viele Menschen haben das auch erlebt. Morgens habe ich ja auch so eine Art Steifigkeit. Viele haben dann sogar, wenn sie schon Gelenkschmerzen haben, gerade dann auch die größten Schmerzen. Und in ihrer Anfangsphase ist es tatsächlich so, dass der Gang zur Toilette oder zur Kaffeemaschine schon gereicht hat, um zum Beispiel den Hüftbeuger wieder aufzudehnen oder andere Bereiche des Körpers aufzudehnen und die Spannung zu lösen. Nur das wird auf Dauer nicht reichen. Wenn ich jetzt hergehe und jetzt die Muskulatur vorne, die verkürzt ist, stärke und auch die Gegenseite stärke, bringe ich das ganze System noch mehr unter Spannung und kann dann noch mehr Schaden anrichten. Und daher gehört für mich zur Bewegung auch immer die Dehnung dazu, so wie es die Katzen machen, wie die Hunde das machen.
Wie es auch Bodybuilder eigentlich machen. Ja, Bodybuilder, das A und O ist immer wieder dehnen. Das wissen viele nicht.
Ja. Wobei da gibt es auch eine Theorie, dass wenn man zu viel dehnt, das Muskelwachstum wohl nicht so groß ist oder das Verletzungsrisiko vor dem Training dann einfach größer ist, weil dann alles etwas lockerer ist und die ja mit extremen Gewichten arbeiten. Also da gibt es auch einige, verschiedene Theorien, sag ich mal. Nur die Tiere, die trainieren ja nicht.
Genau.
Die haben keine Gewichte. Die machen kein extra Training. Also die bewegen sich eigentlich effizient. Und wenn wir uns die angucken, die lösen einfach nur passend zu den Belastungen, die in sich aussetzen, einfach die Spannung. Und wir müssen das entweder einmal am Tag in einer Qualität machen, dass wir lange was davon haben, oder ebenso oft wie Hund und Katze. Mhm. Am besten wäre sogar beides.
Ja, wobei man ja sagen muss, also gerade bei unseren Katzen, man sieht ja trotzdem, sie dehnen sich oder trainieren ja teilweise auch durchs Putzen. Mhm. Also wenn ich schon sehe, in was für Positionen die manchmal sind, das ist ja auch so ein natürliches Körpertraining, halt ohne Gewichte. Ne? Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir nicht machen. Mhm. Oder sie klettern eben auf Bäume und toben natürlich auch viel. Mhm. Also ich finde, so eine Katze hat schon ganz schön Bauchmuskeln, das denkt man gar nicht. Und Bauch ist ja wieder der Gegenspieler zum unteren Rücken, warum eben so viele Rückenschmerzen haben in der Lendenwirbelsäule, weil sie keine Bauchmuskeln haben, weil da einfach nichts ist, was gegenhält. Ne? Wie du schon sagst, dieses Gleichgewicht ist einfach nicht mehr gegeben. Mhm. Und von daher denke ich, tut uns doch ein bisschen Bewegung ganz gut.
Natürlich, also Bewegung gehört dazu, aber... Und auch Ernährung. Ne? Was nützt es mir, wenn ich eine gute Durchblutung generiere durch Bewegung, aber nicht die richtigen Stoffe da zirkulieren oder zu wenig von gewissen Stoffen? Und von daher meine ich, ist das so eine Art Dreibein. Und aus meiner Perspektive sehe ich ja hier von der Kamera ja auch so ein Dreibein. Es könnte auf zwei Beinen ja gar nicht stehen.
Ja.
Das würde ja umfallen. Ich brauche drei Beine, damit das solide steht. Und ich könnte da noch ein weiteres Bein dazu machen, da würde es auch gut stehen. Aber drei brauche ich. Und so ist das, glaube ich, auch mit unserer Gesundheit, dass wir neben Ernährung und der Bewegung eben auch die Regeneration brauchen. Und da gehört einfach eine gezielte Entspannungsmaßnahme dazu.
Wie könnte ich diese Regeneration jetzt durch die Ernährung unterstützen?
Ein wichtiger oder ein wichtiges Standbein ist zum Beispiel allein der Wasserkonsum. Ja, das zähle ich jetzt mal zur Ernährung dazu. Wobei Wasser ja eigentlich eher nur das Transportmedium für Nährstoffe ist, aber es ist der Teil, der alles transportiert in unserem Körper. Und wenn ich an meine Großeltern denke, oder ich denke mal, das wird ja nicht nur bei mir so sein, auch bei vielen anderen, die hatten noch nicht die Probleme, die wir so hatten. Obwohl die hart körperlich gearbeitet haben, haben die seltenst Arthrose gehabt. Aber da war, wenn man da geschwitzt hat, auch, weiß ich nicht, das Körpergefühl noch viel natürlicher als bei uns. Ich erlebe zum Beispiel, dass insbesondere ältere Leute versuchen, wenn sie sich schlafen legen, damit sie nicht so oft aufstehen, auf das Wassertrinken gänzlich zu verzichten. Und dann wird das mit der Entgiftung schwieriger, dann bilden sich natürlich vermehrt Ablagerungen im Körper. Also da denke ich mal, ein wichtiger Punkt ist Wasser. Zum Regenerieren oder zum Aufdehnen, die Gelenkflüssigkeit, die Bandscheibe, die braucht auch Flüssigkeit. Auch da werden nicht nur beim Blut die Nährstoffe transportiert, sondern auch die Eiweißstoffe für den Knorpel und die Bandscheiben. Und von daher wäre meiner Meinung nach Wasser erstmal der allerwichtigste Punkt, an dem jeder mal schauen sollte, wie er es optimiert kriegt. In unseren Gefilden braucht man so halt 2 bis 3 Liter.
Ja, und gerade für ältere Menschen, weil die natürlich auch nicht mehr das Durstgefühl haben, die sollten es
Ja.
wirklich kontrollieren, wie viel sie am Tag trinken. Kommen wir vielleicht nochmal auf die Wärmebehandlung zu sprechen. Was genau bietest du an und was hat das jetzt mit der Wärmebehandlung zu tun und welche Vorteile bietet denn so eine Wärmebehandlung?
Ich denke mal, jeder kennt es. Es ist nicht nur beim Auto beispielsweise so, dass vieles bei bestimmten Temperaturen besser funktioniert, sondern bei uns auch. Viele kennen es, wenn sie in ein warmes Land fahren, spüren die ihren Schmerz nicht, den sie hier in Deutschland haben. Die Römer haben schon vor fast 2000 Jahren gesagt, Deutschland ist Römerland, weil wir hier einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit haben und eben Temperaturen, die deutlich unterm Körpertemperaturniveau liegen und wir daher sehr leicht Wärme ausgeleitet bekommen. Und der Körper reagiert in der Form, dass er sich zusammenzieht. Das heißt, zu der Spannung, die wir uns über Verklebung und Verkürzung quasi zuarbeiten täglich, kommt dann noch ja, die feuchte Kälte, die wir in den Wechseljahreszeiten und im Winter haben, dazu, die das alles nochmal verstärkt. Wenn ich jetzt im Gegenteil aktiv Wärme in den Körper führe, dehnt sich natürlich alles aus. Dann haben wir noch drei weitere wichtige Punkte, die die Wärme mitbringt. Wenn ich Körperflüssigkeiten warm mache, Blut, Gelenkflüssigkeit, Lymphflüssigkeit, dann sind die viel viskoser, die fließen schneller. Das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise Spitzensportler vor der Höchstleistung sich aufwärmen. Man wird heute kaum Fußballspieler sehen in der ersten Liga, der nicht vorher sich enorm aufgewärmt hat. Dann nämlich wird der Zucker den Muskel viel schneller erreichen und natürlich der Abfallstoff viel schneller abtransportiert. Der zweite wichtige Grund ist, dass die Lösekraft zunimmt. Jeder kennt es vom Teebeutel, wenn man versucht, das mal in kaltem Wasser zu lösen, wird es kaum gelingen, egal wie viel man rührt. In heißem Wasser dagegen braucht man fast gar nichts machen, es verteilt sich wunderbar. Die Lösekraft aller Körperflüssigkeiten nimmt deutlich zu mit der Wärme. Und damit habe ich dann, wenn ich jetzt nochmal den Spitzensportler heranziehe, nicht nur schneller den Zucker beim Muskel, sondern pro Volumeneinheit Blut auch mehr Zucker. Das heißt aber für die Abfallstoffe auch. Ich habe mehr Abfallstoffe pro Volumeneinheit Körperflüssigkeit, die ich transportieren kann, wenn das System warm ist. Der dritte Punkt ist, dass wir, und so kennt es, denke ich mal, auch jeder, immer wenn der Körper viel zu leisten hat, ist die Körpertemperatur höher. Wenn ich mich zum Beispiel schneide oder stoße am Gelenk, dann fühlt es sich nicht nur dick an, sondern auch warm. Also der Körper fiebert dann sogar lokal. Und wenn ich mir einen Infekt hole, dann habe ich sogar im ganzen Körper Fieber. Und das macht der Körper zum Beispiel nicht nur, um schneller zu transportieren und mehr zu transportieren, sondern er produziert auch mehr, ich sage es mal ganz einfach, Polizisten im Körper. Wie zum Beispiel weiße Blutkörperchen. Je höher die Körpertemperatur, umso mehr immunrelevante Zellen werden produziert. Und das ist ein ganz großes Manko in unserer Zeit. Wenn ich mir die Haupttodesursachen angucke, sind wir sofort bei der Wärme. Wir haben Herz-Kreislauf-Beschwerden, an denen die meisten sterben, und Krebs inzwischen. Beides hat mit Durchblutungsqualität zu tun und die hängt auch mit der Temperatur zusammen. Und ich war mal so fleißig und habe mal beim Statistischen Bundesamt nachgeguckt, wie denn die Körpertemperaturen bei uns sind. 80% aller Deutschen haben 1 bis 3 Grad weniger als die 36, 37 Grad, die ein gesunder Mensch haben sollte. Und damit ist klar, warum ich Ablagerungsbildung in Gefäßwänden zum Beispiel habe, weil das Blut das gar nicht alles transportieren kann. Und wenn es dann irgendwann mal schon die Elastizitätsgrenze erreicht hat, dann habe ich halt einen Schlaganfall oder Infarkt. Und im anderen Fall, wenn gewisse Gewebezonen überhaupt nicht mehr durchblutet werden, nicht mehr richtig fair und entsorgt werden, dann können natürlich entartete Zellen ungehemmtes Wachstum entwickeln. Der Körper hat ja normalerweise mit Krebs dann gar kein Problem. Das ist ja ganz was Natürliches. Wir haben ja ständig durch Schadstoffe, die wir einatmen, trinken, essen oder auch Strahlung von UV-Licht aus der Sonne oder radioaktiven Zerfallsprozessen aus dem Erdinneren, haben wir ständig Zellschädigungen, die zu Krebszellbildung führt. Wenn aber die Systeme gut durchblutet sind, werden wir da auch mit Krebs keine Probleme haben. Und wenn ich da an meinen Großvater denke, der Schmied war, der von 6 Tage die Woche 12 Stunden geackert hat, der war doch super durchblutet. Der hat doch körperlich viel geschwitzt, viel getrunken, immer aktiv, hohe Temperaturen gehabt. Entsprechend war auch das Immunsystem stark und hat Krebszellen beseitigt. Heute haben wir so ein Manko. Zwar achten wir auf viele Sachen und versuchen, brutale Giftstoffe ganz wegzulassen. Also da möchte ich vielleicht auch kurz ein Beispiel nennen. Ein Onkel von mir hat die Motorölqualität per Geschmacksprobe bestimmt, ob es noch drin bleiben darf oder nicht. Da würde man heute sagen, Seveso-Gift, da stirbt man doch ganz bestimmt ganz schnell. Aber es gab dafür andere Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass der Körper sowas vielleicht auch, was geschädigt war, reparieren konnte. Und da haben wir halt ein Manko und da kann man nachhelfen. Durch gezielte Therapie, die den Körper auch von innen heraus auf Temperatur bringt, ohne dass man dann direkt Gefahr läuft, dass die Pumpe richtig anläuft. Das ist ja bei Leuten, die Herzprobleme haben oder die schon Gefäßprobleme haben, ja auch schwierig. Und da gibt es Lösungen. Es gibt das sogenannte Tiefeninfrarot, das wirklich die Wellenlänge des eigenen Körpers hat und durch Resonanz eine sehr große Tiefenwirkung erzielt, sodass man den Körper quasi von innen nach außen heraus durchwärmen kann. Und bevor ein Blutgefäß sich überhaupt öffnet, wird erstmal das Blut dünnflüssiger und aufnahmefähiger.
Aber ich denke, das ist so ein entscheidender Punkt. Du hast gerade gesagt, dass die Wärme von innen nach außen kommt, also so wie wir es ja auch von der Sauna kennen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass klar, ein heißes Bad ist immer entspannt und die Gefäße weitern sich, so wie du schon gesagt hast. Kann mir jetzt aber irgendwie schwer vorstellen, dass tatsächlich der Blutkreislauf dann schneller ist, weil das kenne ich ja eher von Kälte. Also wenn ich dann mich kalt abdusche, dann merke ich ja eigentlich erst, dass so
ja,
der Puls so in Wallungen kommt und dann wird einem ja auch warm. Also das ist ja das Interessante.
Also es ist da eigentlich auch das Heilsame an so einer kalten Dusche, an so einem Kneippsystem eigentlich die Wärme, die dann vom Körper selber erzeugt wird.
Genau, die dann von innen wiederkommt.
Oder eine Kältekammer, wo der Körper dann im Nachhinein richtig Gas gibt, um das alles wieder auszugleichen. Und vielleicht dann Barrieren überwindet, die er vorher nicht überwinden konnte. Also der Körper braucht Wärme. Und da fehlen uns in unserem Alltag einfach zu viele Anreize, Wärme zu entwickeln.
Ja, Wärme von innen eben. Ne? Ja. Also durch Kaltduschen, Infrarot hast du gesagt, Sauna. Was ich aber tatsächlich auf Dauer dann ein bisschen schwierig finde, ist dann eben solche Beispiele wie Wärmedecke oder so, weil dann im Prinzip der Körper sich teilweise auch so dran gewöhnt, dass er selber keine eigene Wärme mehr produziert.
Ich will auch noch eine weitere Besonderheit ansprechen, die für Tiere und Menschen gleichermaßen gilt. Wenn man zwei Eimer Wasser mit 37 Grad zusammenkippt, würde man halt die doppelte Menge Wasser mit 37 Grad haben. Bringt man aber zwei lebendige Wesen zusammen, steigt bei beiden die Körpertemperatur. Und wenn ich mir dann das Sozialverhalten meiner Großeltern angucke, die mir mal berichtet haben, dass sie in den Notjahren sogar alle in einem Bett geschlafen haben, da wird mir auch klar, dass sie in der Regenerationsphase alle eine höhere Körpertemperatur hatten. Und heute gibt es Kinderzimmer, heute so, da ist viele sogar zwei verschiedene, sogar Pärchen verschiedene Schlafstandorte haben, denn wenn einer schnarcht, haut der andere ab. Und dann fehlt einfach dieser Beitrag, der gerade in der Nacht so wichtig wäre. Und Tiere zum Beispiel suchen auch oft die Gesellschaft, dass sie zusammen dann im Körbchen liegen, ja, weil sie eben diesen Effekt dann auch nutzen.
Kuscheln stärkt das Immunsystem.
Ja, genau.
Von daher haben wir sogar noch einen positiven Abschluss. Ja. Vielleicht hast du für uns noch einen schönen Tipp.
Ja, also ich habe vorhin von dieser Regel gesprochen. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach, den Körper dauerhaft in die Entspannung zu bringen. Einfach wirklich die Gelenksysteme für 2 Minuten in die Dehnung bringen und das Ganze bis in den Schmerzbereich bringen. Und dann hat man fast so viel geschafft, wie Hund und Katze das mit 20, 30 Mal bringen. Und viel kuscheln und Wasser trinken.
Ich danke dir, Wilhelm Kirschmann. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und bis bald. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, damit könnt ihr uns super unterstützen. Oder lasst uns eine kleine Spende da. Auch darüber freuen wir uns. In diesem Sinne, bleibt gesund!